Diese Folge wird präsentiert von Sena, die Revolution in der Motorradkommunikation mit Bluetooth-Technologie.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge unseres Motorrad-Podcasts. Wir nehmen jetzt wenige Wochen vor Weihnachten auf, was Motorradfahren und vor allem Motorradreisen gerade etwas kompliziert macht. Um aber trotzdem etwas Vorfreude zu verbreiten, habe ich mal wieder die Unterwegskollegen Thorsten Dentges und Markus Pübricher zusammengetrommelt. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ich bin Ferdinand Heinrich Steiger, Podcaster und ebenfalls Reiseredakteur. Und für diese Folge haben wir jetzt ein paar Reisetipps vorbereitet. Genauer gesagt, einen Regionaltipp so für ein Wochenende, sage ich mal, einen Reisetipp für ein oder zwei Wochen Urlaub und ein Fernreiseziel. Und vielleicht passt es jetzt ja ganz gut für die Winterzeit, wenn wir möglichst weit weg starten. Ich glaube, Markus, du hast den Fernreisetipp.
Ja, ich habe den tatsächlich etwas vorbereitet. Und soll ich direkt einsteigen und sagen, wo es mich hinzieht?
Ich glaube, wir können uns bei, also Thorsten und ich können uns das, glaube ich, denken, aber ja.
Helgoland.
Ja, tatsächlich zieht es mich nach Südamerika. Und das hat mehrere Gründe. Es ist natürlich so eine Reise ist ein Projekt und für einige Menschen sicherlich auch ein One-in-a-Lifetime Abenteuer. Ich plädiere dafür, weil es eben, sag mal, für einen Europäer doch sehr exotisch und fremd ist, dort unterwegs zu sein, weil die Flora und Fauna ja einzigartig ist, weil man dort die Gelegenheit hat, das zweithöchste Gebirge der Welt, die Anden eben mehrfach zu überqueren, weil die Menschen, ich sag mal, zwar meistens christlichen Glaubens sind, was uns vertraut ist, aber weil es eben auch sehr viele, ja, ich sag mal, einheimische Bewohner gibt, die auf diesem Kontinentteil schon sehr, sehr lange zu Hause sind. Und der Kontakt zu ich sag mal, den Menschen, die schon seit Ewigkeiten dort gelebt haben, ist sehr speziell, sehr warmherzig. Und das ist eigentlich das, was mich da immer wieder hinzieht, abgesehen von den wunderbaren Landschaften. Und jetzt müsste man natürlich mal erzählen und überlegen, ja, wie soll ich das denn machen? Also wie komme ich da an ein Motorrad? Was gibt's da für Länderempfehlungen? Und wenn die Reise, ich sag mal, mein persönlicher Tipp, länger dauert als 4 Wochen, lohnt es sich, darüber nachzudenken, das eigene Motorrad von hier, Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo immer ihr sitzt, nach Valparaíso zum Beispiel in Chile verschiffen zu lassen. Wir kennen dort eine gute Spedition, die das immer sehr zuverlässig und auch kostengünstig im Verhältnis erledigt hat. Bei der Spedition handelt es sich um die Firma InTime Forwarding and Courier. Da muss man mit Kosten rechnen, wenn man sein eigenes Motorrad in einen Sammelcontainer stellt. Das ist ein Überseecontainer, in den das Motorrad mit anderen Motorrädern zusammen reingepasst wird. Und die Schiffspassage dauert in etwa 6 Wochen von Hamburg nach Valparaíso in Chile, das ist übrigens in der Nähe der Hauptstadt Santiago de Chile. Und dann benötigt man noch etwa einen halben Tag, um sein Motorrad aus dem Zoll mit Hilfe eines Agenten herauszubekommen. Ich höre jetzt erstmal auf zu sprechen, um meinen Kollegen die Möglichkeit zum Fragen zu geben.
Ja, Markus, du hast jetzt schon sehr viel vorweggenommen, weil so dieses Thema Mietmotorrad gibt es wahrscheinlich auch sehr viele Angebote und Verschiffen, genau, hast du jetzt schon ganz im Detail erwähnt. Aber grundsätzlich mal einen Schritt zurück nochmal. Du hast ja gesagt, das ist für viele so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Klar, wahrscheinlich auch aufgrund der Kosten und der Zeit, die man da investieren muss, aber was gibt es vielleicht ein Land, was du sagen könntest, das wäre vielleicht was für einen Einstieg so? Was und aus welchen Gründen?
Also zum Einsteigen dieses Südamerika-Abenteuers ist meine Empfehlung Chile, ganz klar. Chile ist ein politisch relativ stabiles und im Verhältnis, im Vergleich zu den anderen Ländern auch wohlhabendes Land. obwohl es auch dort natürlich aufgrund der lateinamerikanischen, psychischen Disposition von Menschen, von Regierungen und so weiter hin und wieder mal kleine Irritationen geben kann. Aber im Verhältnis, im Vergleich zu den anderen Ländern ist das das sicherste Land, das einfachste Land zum Reisen.
Vielleicht sagst du mal was zu den Jahreszeiten. Ist das genau andersrum dann?
Das ist eben ein Problem, Thorsten. Also das kann man nicht so pauschal sagen. Man kann sagen, dass es beispielsweise in unserem Winterhalbjahr dort sehr schön oder meistens erfahrungsgemäß schönes Wetter ist, wenn man in die Anden hochfährt, hat man eigentlich oft klares Wetter. Und wenn man dann aber im Küstenbereich unterwegs ist, dann hat man ja mäßiges, nebliges, regnerisches Wetter oft. Das ist also davon abhängig, wo du unterwegs sein möchtest. Wenn du das ganze Spektrum erleben möchtest, was ja auch den Reiz einer solchen Reise ausmacht, eben Gebirge und dann wieder die wilde Küstenlandschaft, dann wirst du sehr unterschiedliche Wetterbedingungen vorfinden. Und das Ganze wird verfälscht durch das Klimaphänomen El Niño, was manchmal die Regeln komplett außer Kraft setzt und umkehrt.
Aber du hast es auch gesagt, 4 Wochen, ab dann würde sich's lohnen, das eigene Motorrad mitzunehmen. Jetzt hat ja nicht jeder immer so viel Urlaub, so viel freie Zeit zur Verfügung. Was sollte man mindestens an Zeit mitbringen?
Also man sollte auch angesichts des sehr langen Fluges, der langen Anreise und auch der Kosten mindestens 3 Wochen mitbringen. Ich würde eher für mehr plädieren, aber es gibt dort natürlich auch wie in vielen attraktiven Reisegegenden dieser Welt Anbieter von organisierten Motorradtouren und die veranschlagen auch in etwa 3 Wochen unterwegs Zeit.
Du warst ja auch schon, also ich kenne ja deine Südamerika-Karte, die in deinem Büro immer hängt. Du warst ja auch schon ein paar Mal. Wie hast du das gemacht? Wo warst du da schon überall?
Ja, da war ich dann weniger mit dem Motorrad, eher mit allen anderen Verkehrsmitteln unterwegs, bis zum Einbaum durch irgendwie den Amazonas geschippert. Ich habe in Bolivien mir damals tatsächlich auch ein Motorrad geliehen, aber das müsst ihr euch dann nicht so vorstellen, wie hier ein Motorradverleih ist, sondern da ist man zu so ein paar Jugendlichen am Titicacasee, war das, die haben am Strand mit ihren DT-175 rumgestanden und das Ganze mit irgendwelchen Plastikflaschen, das Benzin gemischt und reingefüllt und dann hast du dafür ganz kleines Geld rumfahren können. Ich würde Markus aber auch recht geben, wenn ich jetzt eine größere Motorradreise planen würde und war noch nie in Südamerika, dann wäre auch Chile absolutes Ziel Nummer 1. Genau aus den genannten Gründen, es ist sicher genug. Landschaftlich ist es bombastisch, das hat nur geografisch einen gewissen Haken. Das ist halt bekanntermaßen das im Verhältnis längste Land der Welt. Das ist, glaube ich, an manchen Stellen nur 200, 300 Kilometer breit und insgesamt, ich glaube, 4000 Kilometer lang. Das heißt, wenn man dort oben in die Atacama-Wüste, die man, soweit ich weiß, auch ganzjährig gut bereisen kann. Das ist fantastisch, eine einmalige Landschaft, die trockenste Wüste der Welt. Mondlandschaften, fantastische Schotterstrecken, kleinere Oasen da drin, die auch sehr touristisch erschlossen sind, San Pedro oder Atacama. Nur wenn man dann in den Süden möchte und man würde in unserem Winter dort hinfahren, ist es dort extrem attraktiv. Da muss man eine riesige Entfernung zurücklegen. Das heißt also auch den Süden würde ich extrem empfehlen zum Motorradfahren. Es gibt natürlich viele, die diesen Traum Patagonien hegen und irgendwann mal umsetzen wollen. Da gibt's dann die Carretera Austral, eine ewig lange Schotterstrecke. Aber Markus, du warst dort. Das ist, glaube ich, überwiegend geradeaus, ne?
Ja, das ist überwiegend geradeaus. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Landschaft, als wenn man jetzt von Valparaiso, von dem Ankunftsort seines Motorrades, wenn man es denn so macht, sich nach Norden wendet und die Atacama-Wüste, die der Thorsten gerade schon so schön beschrieben hat, hineinreist. Und das stimmt. Ganzjährig ist kein Problem. Wenn man sich dann nach Süden wendet und ja, Richtung Ushuaia dann unterwegs sein möchte, das ist zunächst mal doch sehr abwechslungsreich, weil die Landschaft in vielerlei Hinsicht dann dort auch an Europa erinnert, jetzt mal abgesehen von den Vulkanen und den wunderschönen Seen, aber es ist eben sehr fruchtbar. Und der Vorteil an Chile ist, dass sich da jeder so ein bisschen aussuchen kann, was ihm an Landschaftsform am meisten behagt. Denn diese mondlandschaftartigen Wüstenformationen sind ja nicht für alle Menschen geschmacklich, sag ich mal, das Wunschziel. Viele möchten ja gerne in fruchtbareren Gegenden unterwegs sein und denen sei empfohlen, dann halt sich nach Süden zu wenden. Und da muss man tatsächlich, das stimmt, klar gibt es auch ein paar nette Kurvensektionen, aber das ist jetzt kein ausgewiesenes Kurvenparadies, je weiter man nach Süden dort kommt. Da gibt es dann in den Nachbarländern, sag ich mal, doch wesentlich spannendere Sektionen, aber wie gesagt, das kommt sehr auf den persönlichen Geschmack, die Bedürfnisse an. Wer sich in Chile südwärts hält, der wird am ehesten, sage ich mal, fruchtbare, vertraute, aus Europa bekannte Landschaften wiederfinden, gewürzt mit einigen tollen Vulkanen und Seen, die es hier so nicht gibt.
Markus, du hast ja auch gesagt, once in a lifetime, ist das auch also es liegt mit Sicherheit auch daran, dass das vermutlich kein ganz günstiges Projekt ist. Das ist natürlich sehr individuell, aber kannst du das ganz grob überschlagen, was man sich da auf die hohe Kante legen sollte?
Ja.
Oder mindestens besser gesagt.
Ganz grob kann ich das machen. Du hast recht, Ferdi, es ist kein günstiges Unterfangen. Das ist oft so mit Once-in-a-Lifetime-Experiences. Und ich würde also rechnen, wenn du 4 Wochen Zeit hast, nimm dein eigenes Motorrad, mach den Transfer mit einem Sammelsee-Container. Es gibt noch 2 weitere Möglichkeiten des Transports, auf die ich vielleicht gleich noch komme. Da müsstest du 2.000 Euro grob rechnen für hin und zurück. Da kommt noch vielleicht 200 Euro Versicherung drauf. Die Preise schwanken auch von Jahr zu Jahr oder je nach politischer Situation auch. Dann müsstest du vor Ort in Chile etwa die gleichen Lebenshaltungskosten wie in Deutschland kalkulieren. Mhm. Wenn du dorthin fliegen möchtest und dir dort vor Ort ein Motorrad leihen möchtest, das ist, sag ich mal, wahrscheinlich teurer, als wenn du eine organisierte Reise unternehmen würdest, wo dir das Motorrad ja gestellt wird und wo im günstigsten Falle sogar die Flüge dabei sind. Also ich bin jetzt nicht informiert, weil ich jetzt schon länger nicht mehr geguckt habe, was aktuell ein Linienflug nach Chile kostet, aber ich gehe mal so von 1.300, 1.400 Euro aus, je nach Jahreszeit vielleicht auch mehr. Und dann kämen eben noch die Mietkosten für das Motorrad da drauf, wenn du eine Individualreise bevorzugst. Das liegt locker bei 100, je nach Motorrad. Also ein kleines Motorrad wird sicherlich für 100 Euro möglich sein, aber alles, was jetzt in Richtung Zweizylinder-Enduro geht, wird bei 150, 180 Euro liegen.
Also geht schon so in Richtung fünfstellig, ist man schnell dabei wahrscheinlich, oder? Mit allem drum und dran.
Ja, das kommt auch ein bisschen drauf an, auf die eigenen Ansprüche. Man kann ja dann, wenn man individuell unterwegs ist, auch sehr einfach nächtigen, Richtung fünfstellig. Ja, also wenn man seine Standards hier nicht ablegt, dann kann es fünfstellig werden. Und das ist auch, ich sag mal, ein weiterer Grund dafür, dass es für viele eben once in a lifetime ist.
Dann lasst uns doch an der Stelle mal zu etwas Erschwinglicherem kommen vielleicht und zu Thorstens Vorschlag für so den klassischen Motorradurlaub, sage ich mal, der vielleicht nicht once in a lifetime ist, sondern eher so, den man auch mal alle, vielleicht auch jedes Jahr machen kann, so 1-2 Wochen, sage ich mal.
Genau. Ich führe jetzt den Begriff once in a year ein, den man unbedingt machen sollte.
Werbung.
Aufgepasst, Motorradfans. Steigert euer Fahrerlebnis mit Sena, dem Pionier der Bluetooth-Kommunikation. Stellt euch kristallklaren Sound für Musik, Anrufe und Navi-Ansagen vor. All das, während ihr mühelos mit euren Mitfahrern in Verbindung bleibt. Die hochmodernen Kommunikationssysteme von Sena bieten unübertroffene Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob ihr auf einem aufregenden Abenteuer oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit seid. Mit Sena seid ihr smarter, sicherer und rundum vernetzt unterwegs. Entdeckt die Zukunft der Motorradkommunikation auf sena.com. Ride Connected, Ride Sena.
Also, mein Gebiet befindet sich im wunderschönen Italien, westlich von Turin. Das ist ja das zentrale westliche Piemont. Das Piemont ist relativ groß und umfasst einen Großteil der italienischen Alpen. In dem Fall sind es, glaube ich, die Kottischen Alpen, und ich habe mir das Susatal rausgesucht oder das Gebiet rund ums Susatal, weil da, wo ein Tal ist, sind auch Berge. Und once in a year wäre natürlich auch mein Wunsch. Ich habe es dieses Jahr tatsächlich gemacht für eine Geschichte, die kürzlich im Motorrad war, eine Wiedereinsteigertour, und bin mit zwei spätberufenen Wiedereinsteigern dorthin gefahren. Das war ein bisschen ein Wagnis, komme ich auch gleich darauf, warum. Und musste feststellen, wie gesagt, ich war nicht das erste Mal da, das ist für mich tatsächlich eine der schönsten Motorradgegenden oder Ziele in Europa. Und ganz insbesondere ist es spannend für Leute, die ein Adventure-Bike fahren. Ist das so ein bisschen der neumodische Begriff für eine Reise-Enduro. Also da konnte man schon, sage ich mal, in den 80er Jahren gut mit der XT500 oder so hinfahren, und in den 90er Jahren war es auch schon ein spannendes Ziel mit diesen touristischeren ersten Reise-Enduros, und jetzt hat das Ganze ja nochmal motorradseitig so einen Aufwind bekommen durch Teneré und Co., diese Mid-Adventures KTM 97, 98, und das ist wirklich verrückt, wenn man dorthin fährt, die trifft man dort gesammelt und konzentriert. Und das hat eben auch den Grund, weil man dort in, sage ich mal, Mitteleuropa, Westeuropa, eine der wenigen größeren Gebiete hat, in dem man tatsächlich legal Offroad fahren kann. On top ist, dass die Landschaft fantastisch ist. Also es gibt viele 3000er, die drumherum stehen. Die Vegetation, sind viele Lärchenwälder, Nadelbäume, sehr gemischt, Flüsse, kleine Dörfer, alles noch sehr ursprünglich. Und man wird als Motorradfahrer da wirklich mit offenen Armen empfangen. Und jetzt nochmal zu der Machbarkeit, zu der Einfachheit. Ob jetzt von München oder von Stuttgart, wenn ich das mal so als neuralgische Autobahnpunkte in Deutschland nehme, da muss man so, wenn man es drauf anlegt, wahrscheinlich 7 Stunden Fahrt dann rechnen. Also ich würde mal tippen, 650, 700 Kilometer sind es dann, die reine Anfahrt bis westlich von Turin ist also machbar. Ich würde da ganz dringend empfehlen, noch einen Zwischenstopp einzubauen, was ganz einfach möglich ist, zum Beispiel an den oberitalienischen Seen, also irgendwo am Comersee oder bei Varese in der Nähe. Dann hat man nachher noch mal einmal so eine ätzende Autobahn-Etappe grob zwischen Mailand und Turin. Aber dazwischen liegen ja auch wieder die Alpen. Also wenn man jetzt nicht gerade aus Süddeutschland kommt, sondern vielleicht auch noch eine längere Anreise aus Norddeutschland hat, dann wäre mein Tipp, in Süddeutschland zwischen zu übernachten und dann wirklich toll über die Alpen rüberzufahren. Da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, sich die schönsten Pässe nochmal rauszusuchen, entweder in der Schweiz oder eben in diesem, dass man dann doch über diese, übers Kurtal zwischen Österreich und der Schweiz an Liechtenstein vorbei. So sind wir gefahren, über den Splügen dann rüber. Und dann kommt man da an, und südlich der Alpen ist in der Regel das Wetter schön. Da ist jetzt aber auch schon der einzige Haken. Wir haben vorhin über das Klima gesprochen. Das ist natürlich eine reine, mehr oder weniger Sommertour. Und wenn man auf die ganz wilden, hohen Sachen rauffahren möchte, kann man auch noch lange Schneeprobleme bekommen. Also wer jetzt so mal Pfingsten ganz sportlich anpeilt, auf den Jaffaro oder auf den Sommelier, das sind so typische Bergstrecken dort hochzufahren, das kann wirklich sein, dass der dann vor einer Schneewand steht und da einfach nicht weiterkommt. Also ich sag jetzt mal realistisch eher Juli, August, und schön ist der September, weil im August ist es auch extrem voll, was anderen Tourismus angeht. Also viele Urlauber, eben, die haben ja auch ihre eigenen Ferien, die Italiener und nebenan die Franzosen, da kann es dann schon sehr voll sein. Ja, und nochmal zum Kostengünstigen, wir haben einen ganz tollen Campingplatz rausgefunden, der war aber nicht schwer zu finden. Das ist auch so ein kleines Mekka für Enduro-Fahrer, der heißt Gran Bosco. Da kann man sich natürlich mit seinem Zelt hinstellen, wenn man es ganz rustikal angeht. Da ist eine Zeltwiese, das sieht immer aus wie so ein kleiner Enduro-Treff. da ist dann auch immer Platz. Und wer es ein bisschen komfortabler haben wollte, wir haben zu dritt uns so ein Schlaffass geteilt. Family Pod hieß das. Da hat man dann zumindest ein bezogenes Bett und keinen großen Megakomfort, aber man schläft wirklich weich und trocken und das kostet dann pro Person vielleicht so 30, 40 Euro. Und wenn man dort diese vielen, vielen Strecken tagsüber fährt und geht abends aus, dann ist es auch ein leichtes, super gut essen zu gehen in diesen doch teilweise touristisch gut strukturierten Orten, wie ja zum Beispiel Susa selber, das ist eine Kleinstadt, oder Uls, das ist ein kleinerer Skiort. Da gibt es also Bars, Pizzerien und wirklich fantastisch. Und wer da eine Woche unterwegs ist, der kann eigentlich jeden Tag eine neue Strecke fahren. Teilweise doppeln sich gewisse Teile, das ist geografisch kaum anders zu machen, aber die sind dann so schön zu fahren. Also wenn man jetzt den zum Col de Finestre hochfährt, eine wirklich geile Strecke und leichter Schotter, und dann kann man das so ein bisschen selber variieren, von Tag zu Tag ein bisschen anspruchsvoller werden, und je nach Wetterlage kann es natürlich auch mal sehr anspruchsvoll werden. Also gleich die Warnung, fahrt da nicht mit irgendwelchen Straßenreifen hin, sondern zieht euch gleich vernünftige so Halb-Enduro-Reifen auf. Müsst ihr ein bisschen gucken, wie das mit der Anfahrt dann ist, wenn ihr jetzt von Hamburg oder ähnlich weit anreist. Dann bringt das natürlich nichts, einen ganz weichen Stollenreifen zu haben, der dann da unten schon aufgebraucht ist. Also wir haben jetzt 2700 Kilometer in 10 Tagen ungefähr abgespult, und da war zum Beispiel der Karoo 4 schon ganz gut runtergenudelt an einer 900er GS. So ein TKC 70 hatte aber auch gut funktioniert, als eher so 70-30 Reifen, und der war kaum angegriffen. Also das ist so mein Tipp, das richtige Motorrad, sprich eine Reise-Enduro, die richtigen Reifen, sprich so 50-50, 70-30 Offroad-Reifen, und dann wirklich diese On-Off Roadnummer dort zu machen. Denn rein zum Straßenfahren gibt es auch ein paar schöne Strecken, das ist ganz, ganz klar. Aber das sind jetzt nicht die Megaknaller, deswegen würde ich da, glaube ich, nicht hinfahren.
Ja, so könnte ich es wirklich auch unterschreiben. Thorsten, ich war 2017 dort, bis jetzt auch zum letzten Mal. Ihr wart wahrscheinlich schon mehrfach beide dort. Aber das finde ich auch. Also du hast sehr viele Schotterstraßen, die du da wirklich legal fahren kannst. Ich habe die auch relativ moderat in Erinnerung, was so die Schwierigkeit anging, aber das war auch, wir waren vor allem auf der Asieta-Kampfstraße. Mhm. Ich glaube, die ligurische Grenzkampfstraße ist, glaube ich, noch mal ein bisschen anspruchsvoller. Die haben wir damals nicht geschafft.
Ja, aber kaum.
Aber hängt wahrscheinlich vom Wetter auch ab. Wir waren im September dort, was wirklich sehr schön noch war, und vor allem, es war echt wenig los. Also du hast natürlich so, gerade beim Einstieg hast du halt, standen dann so 5, 6 Motorräder mal rum, aber so auf der Piste selber war man da relativ für sich. Also war es zumindest damals so.
Also ich war vor 6 Wochen ungefähr da, da hast du recht, Ferdi, es war auch aufgrund der Tatsache, dass es halt auch reglementiert ist. Also es gibt Tage, da ist die Ligurische für Motorräder und Autos gesperrt und nur für Fahrradfahrer und Wanderer auf. Und an den Tagen, wo es eben offen ist, kommt es sehr darauf an, aufs Wetter, auf den Wochentag. Aber ich habe die Ligurische sehr genossen. Sie hat ein paar Sektionen, wo es vielleicht für Fahrer von schweren Reise-Enduros ein bisschen aufwendiger wird, da durchzukommen. Aber im Großen und Ganzen ist sie auch noch sehr gut zu befahren.
Ja, die Ligurische ist natürlich jetzt nochmal 3 Stunden weiter südlich, mindestens, würde ich sagen. Und auch nicht in dem Gebiet, was ich gerade beschrieben habe. Da kann man runterfahren, ist auch eine heiße Empfehlung. Aber das ist ja das, was ich meinte, wenn man schon diese Anfahrt hat und dann dort in der Nähe von Susa sich irgendwo eine schöne Unterkunft gesucht hat, da hat man tatsächlich auch eine Woche lang Zeit, jeden Tag sich eine neue Tour vorzunehmen. Das stimmt auch dort. Die bekannten Straßen sind ja die Asieta-Kammstraße, dann eben, wie gesagt, der Finestre, der Jaffero, das ist eigentlich ein Berggipfel, das ist schon ganz spannend, da fährt man dann wirklich eben hoch zu so einem Fort.
Das wollte ich gerade sagen, das habe ich nämlich auch noch im Kopf, aber das war genau dieses Fort nämlich, genau, das ist auch ein Erlebnis, finde ich. Also
ja, ein bisschen weiter unten ist noch so ein anderes, ist auch so ein typisches wie heißt das, Instagram und Internet, Motiv.
Ein Instagrammable.
Instagrammable, genau, das Forte Pramant, kann man oben aufs Dach drauf fahren. Und Markus, du hast ja, glaube ich, auch schon gemacht, der Col des Sommeliers, der bietet natürlich einen Superlativ.
Ja, das ist, glaube ich, somit der höchste anfahrbare Punkt. Und das macht, ist schon ein kleines Abenteuer oder für manche auch ein großes Abenteuer, da hochzufahren, ne? Weil es teilweise auch anspruchsvoll mit Geröll und so weiter. Und dann ganz oben gibt es auch im Sommer eben noch so Schneefelder. Da hast du, Thorsten, ja bei deiner Reise auch sehr schöne Bilder gemacht mit Schneeballschlacht und so. Und das macht schon sehr viel Spaß, da hochzufahren. Je höher man kommt, desto grandioser werden natürlich die Panoramen. Und hin und wieder muss man echt um große Felsbrocken rumzirkeln. Und je schwerer das Motorrad dann ist, desto anspruchsvoller und, sag ich mal, waghalsiger wird diese Aktion.
Ja,
die Erfahrung hast du ja auch gemacht.
Genau, genau, weil es gibt da keine Garantie, dass die Strecke einfach ist oder nicht. Wir hatten den Patrick getroffen, das ist auch so ein Influencer, der sich als sehr nett und kooperativ rausgestellt hat, der uns auch einen Tag dann mitbegleitet hat, und der hat so eine super fette Adventure mit Gepäck und allem drum und dran, und er war am Tag vorher, war auf dem Jaffero eben auf dem Sommelier und hat dann aber den obersten Kilometer ausgelassen, weil er sagte, dass irgendwie, das gibt er sich nicht. Und wir haben einen Autofahrer dort getroffen, einen, der sogar 4x4 Touren oder, also praktisch schon mit Geländeautos Touren oder so, irgendwie so eine Interessensgemeinschaft, der sich tierisch drüber aufgeregt hat, dass die Gemeinde dort nicht aufräumt oben, weil der höchste anfahrbare Punkt liegt ja auf ziemlich genau 2996 Meter, also knapp 3000 Meter. Und das wollen sie dann irgendwie für ihr Reisetagebuch dann irgendwie gerne haben. Und es war dann aber durch eben dieses Geröll, so ist es nun mal in den Alpen und in den Bergen, da rollen dann schon mal so große Blöcke runter, dass sie dann auch mit den geländegängigsten Autos da einfach nicht mehr durchkommen. Für uns war spannend zu sehen, was für Motorräder da sich wie hochkämpfen. Also es gibt sehr sportliche, fast schon Rallye-ähnliche Fahrer. Ist auch nicht unbedingt optimal, wenn die da langfräsen. Die haben es gut drauf. Dann gibt es welche, die sehen aus wie sehr sportliche Rallye-Fahrer und kämpfen sich aber praktisch fast in Schrittgeschwindigkeit hoch. Ich sag jetzt mal, mit so einer großen GS und ganz ohne Offroad-Erfahrung wird schon obenrum sehr, sehr schwierig. Auch wenn das nicht besonders steil ist, aber eben dann doch mal verblockt. Man muss dann schon so ein bisschen Selbstbewusstsein mitbringen. Ich hatte, wir haben ja durchgetauscht, die Motorräder, so ein bisschen auch als kleines Probemobil von Honda, diese ist ja gar nicht neu, eine NX500. Das ist der Nachfolger von der CB500X, also ein Crossover-Bike, was eben in einem TKC 70 besohlt war und ein bisschen Sturzbügeln, aber nur 130, 135 mm Federweg hat. Und ja, das war schon ein Rodeo-Ritt für mich. Ich bin da ganz gut hochgekommen. Das funktioniert auch. Also mit sehr vielen Motorrädern funktioniert es offenbar, da hochzukommen. Und die Belohnung dafür ist, dass man oben steht und hat wirklich das Gefühl, boah, jetzt bin ich in Europa ganz oben. Macht wahnsinnig Spaß. Aber was eigentlich noch viel, viel mehr Spaß gemacht hat, weil der Sommelier, da muss man unten Maut bezahlen und der ist an einem Tag, glaube ich, gesperrt. Ansonsten hat er Öffnungszeiten, also bis auf natürlich die üblichen Wintersperren. Der Jaffero, der kann nur an einem Mittwoch und Samstags aktuell befahren werden. Die Asieta wiederum kann nicht an einem Samstag, glaube ich, befahren werden. Da ist die gesperrt. Also man muss sich mit diesen Sperren der Strecken, muss man sich vorher schlau machen. Das ist aber von der Gemeinde auch so gewollt. Ich habe damit mit einem von der Gemeinde gesprochen. Der hat gesagt, nein, Motorradfahrer sind herzlich willkommen, genauso wie Geländeautofahrer, aber auch Wanderer und Fahrradfahrer. Nur wir reglementieren das. Wir geben praktisch mal an einem Tag die Strecke nur für Fahrradfahrer und Wanderer frei. Die Motorradfahrer sollen sich halt vernünftig benehmen. Das machen sie auch größtenteils. Und das ist ein ganz tolles Beispiel, dass man sieht, wie das alles nebeneinander funktionieren kann. Die Anwohner dort haben selbst Trial-Motorräder im Garten stehen oder eben auch eine Enduro, sind in der Regel also auch eigentlich dem ganz wohlgesonnen. Ist natürlich dann total blöd, wenn man an so einem Sonntag mitten in den italienischen Ferien, wenn ganze Familien unterwegs sind, dann da, keine Ahnung, mit Lead Brace stehend, mit 80, 90 da irgendwie Steine spritzend den Berg hochfährt. Da kann man sich's natürlich mit versauen. Aber es gibt von der Gemeinde eine Karte, eine ganz normale Papierkarte, die man in den Touristenbüros bekommt. Und da sind die Strecken eingezeichnet. Und da gibt es dann zum Beispiel auch kleinere Strecken, die so ein bisschen auf Halbhöhe, sage ich mal, noch durch die Wälder führen. Da kann es auch mal nach ein paar Tagen Regen sehr, sehr anspruchsvoll werden, weil es dann richtig matschig, steil, Spitzkehren ist. Man kann teilweise so halblegal auch Skipisten hoch und runter fahren. Das ist ja auch ein Skigebiet. Auch das ist dann schon eher für Fortgeschrittene. Aber man kann dann auch, wenn man jetzt konditionell wieder am Ende ist, einfach auf die Straße biegen und fährt dann 60, 70 Kilometer, 80 Kilometer vielleicht wieder zurück. Ganz gemütlich auf Asphalt und dementsprechend ist das eigentlich ein tolles Trainingsfeld, ein riesiger Abenteuerspielplatz eben für diese Adventure-Bikes, was nochmal landschaftlich eben fast an jeder Stelle ein Sahnehäubchen draufsetzt. Also wirklich eine ganz tolle Gegend, vielleicht so 100 Kilometer breit, 50 Kilometer Nord-Süd-Ausdehnung, also alles sehr überschaubar. Aber es wird einem wirklich nicht langweilig, auch nicht nach dem dritten, vierten und auch nicht nach dem fünften Tag. Und die Anreise hin und zurück ist durchaus machbar. Deswegen ganz klar, das ist mein Europaziel oder eins meiner Top-Europa-Ziele und würde ich jeden wärmstens ans Herz legen.
Ja, finde ich sehr spannend, weil es ja eigentlich echt kein Geheimtipp ist. Aber ich muss auch sagen, ich persönlich habe es oft gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil man doch eher so in Richtung Trans-Euro-Trail schielt und ACT und was es eben mittlerweile gibt. Und
ja, der natürlich dort auch lang führt, ne? Also ja. Der TED führt tatsächlich in großen Teilen einmal von links nach rechts durch. Ja, und das ist natürlich noch eine, das ist die absolute Top-Anreise, ja. Ne?
Ja. Aber ich finde es ein tolles Beispiel eben für diese berühmte Frage, ja, wo kann man denn damit noch legal fahren? Bla bla bla. Ja, genau dort eben zum Beispiel.
Genau, aber jetzt erzähl du doch mal, Ferdi, weil immerhin bei mir sind es dann von Süddeutschland aus mindestens eine Tagesreise realistisch. Um zu meinem Ziel zu kommen, braucht man schon zwei Anreisetage, wenn nicht länger, also zwei Wochen. Was ist, wenn man denn nur ein Wochenende oder ein verlängertes Wochenende hat? Was hast du uns zu bieten?
Ja, ich habe einen wortwörtlich naheliegenden Tipp. Allerdings muss ich das einschränken. Das ist nämlich nur naheliegend, wenn man jetzt in Sachsen oder in Bayern wohnt, wie ich. Ich habe eine Stunde 45 von der Haustür bis zur Grenze, so ungefähr. Und warum ich auch so ein großer Tschechien-Fan bin, ist, das ist für mich das Ziel, wenn man jetzt sagt, Urlaub oder eine Reise soll ja auch immer ein bisschen was Fremdartiges mit sich bringen, dann ist für mich Tschechien immer super, weil es sehr nah ist und trotzdem die größtmögliche Exotik, wenn man das so sagen kann, mit sich bringt. Allein schon aufgrund der Sprache und dadurch, dass jetzt auch mit Englisch, selbst bei jüngeren Leuten, das ist nicht immer garantiert. Also es sprechen natürlich auch viele Deutsch, so gerade in Grenznähe, aber wenn man dann irgendwo im Restaurant sitzt mitten in Tschechien, dann kann das schon schwierig werden. Und das, finde ich, ist jetzt was für ein Ziel, was man dann doch an einem Wochenende erreichen kann und wieder heimfährt, ist das schon einmalig, würde ich fast behaupten. Und was für mich eben auch immer sehr reizvoll ist, es ist relativ entspannt, du hast sehr wenig Verkehr. Es ist bei Essen und Unterkünften ist es natürlich auch sehr günstig. Also für einen Campingplatz kann man auch mal unter 10 Euro teilweise zahlen.
Und Essen?
Ja, Essen finde ich ist eben auch sehr, sehr günstig. Und Essen ist ja an sich auch, die böhmische Küche ist ja jetzt auch relativ bekannt dafür. Es ist relativ deftig natürlich. Also für mich jetzt als Vegetarier ist es dann auch manchmal ein bisschen schwierig. Aber man findet da auch was.
Wie ist es mit Hotelübernachtung? Wie sind die? Wie liegen die preislich im Vergleich zu Deutschland? Hotels, wenn jetzt jemand nicht campen möchte?
Also ich würde sagen, auch da kann man da auch viel Geld ausgeben, gerade in den größeren Städten. Aber gerade so alles, was eher ländlich ist.
Genau. Und
aber ich Essen? War eben auch viel am Campen eben dort. Genau, und Essen.
So,
Essen
so ein Abendessen, also, wenn man jetzt mal da so die klassischen, was sind das dann, die Knödel mit irgend so einem Gulasch oder da gibt es ja sehr leckere, wie du schon sagst, deftige Sachen.
Ja, also das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig zu sagen, glaube ich, so generell. Aber ich habe da immer ungefähr 15, 20 Euro, glaube ich, höchstens auch so. Also es ist jetzt nicht super günstig wie jetzt vielleicht, keine Ahnung, wo in Asien, aber es ist auf jeden Fall spürbar günstiger als bei uns, auch so Bier und sowas. Und ich meine, die tschechische Brauereikultur, das ist ja auch ein Grund vielleicht, um da hinzufahren.
Genau, kommen wir zur internationalen Währung. Was kostet eine halbe?
Ja. Das muss man natürlich noch mit Kronen umrechnen. Genau, das ist auch so ein Punkt, was es vielleicht auch ausmacht, dass man da tatsächlich mal ausnahmsweise nicht mit einem Euro bezahlen kann, sondern dass du eben noch Geld wechseln musst. Also natürlich wird der Euro hier und da auch genommen, klar, aber auch das ein Stück Exotik in unmittelbarer Nähe. Und was für mich so der größte Nachteil ist, was jetzt Motorradfahren angeht, es ist natürlich höchstens mittelgebirgig, also es ist jetzt eher für Leute, die sich möglichst schwindelig fahren wollen, den ganzen Tag lang ist es schon schwierig. Also ich war vor allem schon im Bayerischen Wald, im Böhmerwald unterwegs und auch alles, was so, also wenn man so auf der Höhe von Prag von Norden nach Süden eine Linie zieht, so alles westlich davon habe ich schon erkundet. Also ungefähr 2/3 Tschechien fehlen mir noch. Also zum Beispiel auch das Riesengebirge, was so im Norden liegt, so an der Grenze zu Polen. Das fehlt mir noch und ich glaube, da wird es aber auch nicht viel anders sein. Also da findest du dann schon so ein paar Kurven, aber es ist jetzt kein Kurvenkarussell, wie es natürlich in den Alpen dann ist. Also das muss man natürlich auch sagen. Und die Straßen sind jetzt nach meinen Erfahrungen relativ vergleichbar mit Deutschland. Also es gibt auch sehr, sehr gut ausgebaute Kleinststraßen im Hinterland und dann gibt es natürlich trotzdem irgendwelche Rüttelpisten, die halt, ja, wie man sich das vielleicht noch so vorstellt.
Du hattest mir gesagt, es gibt einen neuen Trans-Euro-Trail dort.
Ja, das ist genau, einen Trans-Czech-Trail, den habe ich jetzt vor kurzem erst entdeckt, der auch einmal rund ums Land führt. Ich hatte aber noch gar nicht so Zeit, mir das wirklich anzugucken, aber ich warte auch seit Jahren drauf, dass das im Trans-Euro-Trail mal diese Lücke da gefüllt wird. Ich weiß jetzt nicht, warum die da so ein eigenes Ding haben, aber es scheint für mich auf den ersten Blick ziemlich ähnlich zu sein. Also auch die Idee, möglichst Offroad das Land zu bereisen auf eben legal zu befahrenen Pisten. Und ich habe mir ein paar Videos schon angeschaut. Also es gab da schon ein paar Leute, die da natürlich gefahren sind. Und das scheint auch, es scheint schon auch mit größeren Enduros machbar zu sein, aber ich glaube, am meisten Spaß hat man da auch eher so mit Einzylindern oder halt mit so Mittelklasse-Motorrädern. Aber auch sehr abwechslungsreich, auch viel mit Wäldern und sowas. Also da, aber das ist unbedingt was ich mal unbedingt oder was ich ausprobieren muss, neben dem Riesengebirge mal zu erkunden. Und was sonst natürlich immer ein Tipp auch ist, weil man es ganz gut einbauen kann, sind auch diese größeren Städte. Also jetzt nicht nur Prag, aber auch Český Krumlov zum Beispiel, Pilsen, also diese, ja, die dann, oder Budweis, ne, wo es dann oft eben auch Brauereien natürlich praktischerweise gibt. Also
das ist kulturell auch. Kurze Frage, gibt es mittlerweile alkoholfreies tschechisches Bier?
Bestimmt, da müsst ihr jetzt recherchieren, aber ich habe das immer so geplant, dass ich dann dort auch natürlich übernachtet habe. Also weil, ja.
Genau.
Und es gab auch eine Brauerei, die genauso heißt wie ich, die musste ich natürlich auch besuchen in Benešov, die Brauerei Ferdinand. auch ganz nett. Und was es auch überall gibt, sind Burgen. Also Tschechien ist schon echt auch reich an Kultur. So, das ist schon, das war vielleicht auch kein Geheimtipp so, aber ich finde, fürs Motorradfahren hat man es immer nicht so ganz auf dem Schirm.
Also was ich mir ganz gut vorstellen könnte, wäre mal auch in einem komplett anderen Motorradgenre als dem wir sehr gerne unterwegs sind, sprich eben die üblichen Reise-Enduros. Ich hätte mal Lust, nach Tschechien zu fahren, wenn du das jetzt so alles beschreibst und eben auch vom Kulinarischen oder sogar ein bisschen Kulturellen einfach mit einem Cruiser, mal ganz gemütlich, gar nicht lange Tagesetappen, bisschen mehr Zeit nehmen für Besichtigungen, für vielleicht auch Landschaft und könnte mir das auch sehr, sehr gut so sommerlich mit luftiger Kleidung und dann mit 2-3 Stops ganzen Tag unterwegs sein und abends dann eben ja in so einem rustikalen Unterkunft einchecken, kann ich mir gut vorstellen, Tschechien.
Also was ich auch noch sagen wollte, zwei Sachen. Das eine ist auch noch, was jedes Mal, wenn ich dort bin, also ich war jetzt schon 4-5 Mal mit dem Motorrad dort und was mir auch sehr gut gefällt, sind diese Kontraste, so möchte ich es nennen. Also du hast teilweise richtig hübsch, pittoreske, rausgeputzte Dörfer oder auch Städte. Und ja, und dann zwischendurch kommt man durch irgendwelche Gegenden, ja, wo dann irgendwelche verfallenen Fabrikhallen sind, wo das schon noch schwer nach Ostblock aussieht, so möchte ich es mal sagen. Aber ich finde das immer sehr reizvoll, mir gefällt das sehr gut. Und was ich auch noch unbedingt sagen möchte, dass die Menschen, denen ich da jetzt bis jetzt so begegnet bin, echt immer super freundlich und hilfsbereit waren. Auch wenn man dann mit Englisch nicht so richtig weit kommt. Aber ein Beispiel, ich hatte mal irgendwo mitten in der Pampa irgendwo auf der Landstraße angehalten, einfach um mal in mein Navi zu gucken. Und dann hat auch neben mir einer angehalten, der war, glaube ich, so alt wie ich ungefähr. Und der hat dann auch einfach gefragt, ja, ob alles in Ordnung wäre so. Also, und passiert einem, glaube ich, jetzt in Deutschland weniger. Also,
das hört sich sehr gut an, ja. Ferdi.
Und ein Punkt noch, was auch das Ganze ein bisschen unterstreicht, jetzt für eine Recherche auch, Thorsten, für unsere Reisetipps für 2025. Du findest über Tschechien in der Motorrad, im Redaktionssystem gibt's, glaube ich, 2 oder 3 Geschichten und da ist nur eine wirklich in Tschechien. Der Rest war so auch mit Polen oder Slowakei mit dran. Und wenn du jetzt irgendwie Frankreich-Geschichten mal suchen würdest in unserem Redaktionssystem, da findest du wahrscheinlich allein aus den letzten Jahren 50 Ergebnisse. Also auch da merkt man, auch wir in der Redaktion haben es, glaube ich, nicht so wirklich auf dem Schirm.
Hattest du denn den Eindruck, dass da viel europäischer Motorradtourismus ist und man das einfach nur nicht dokumentiert? Oder ist das tatsächlich so eine Art weißer Fleck noch auf der Bedürfniskarte der Motorradreisenden?
Ich glaube, irgendwas dazwischen. Also ich glaube, es gibt schon auch viele, also auch in Griechenland ist mir mal ein tschechischer GS-Fahrer begegnet. Oder es gibt ja auch diese berühmte Bikerhöhle da
ja.
Im Norden von Tschechien ist die ungefähr. Sehr skurril. Also da gibt es schon auf jeden Fall eine Szene, definitiv. Aber so, wenn man da jetzt unterwegs ist, begegnet einem schon wenig Motorräder, muss ich sagen. Also vielleicht war ich da auch immer nur, also gut, gerade so im Böhmerwald natürlich noch ein bisschen, aber auch da, also wenn man eben so ein bisschen Ellbogenfreiheit um sich rum haben möchte, ist das auch ein guter Tipp, finde ich.
Ja, klingt doch ganz gut, ja. Zumal das dann ja auch eigentlich in unsere klassische Motorradsaison reinfällt. Ne? Also ich denke, man kann da schon ab Frühling, je nachdem wie die Wetterlage ist, wahrscheinlich dann ab Mai ganz, ganz bequem und wahrscheinlich noch gut in den Oktober reinfahren. Ja.
Genau, also ich war schon Anfang Oktober war ich auch dort vor 2021. Das war echt, echt schön. Also klar, in der Früh ist es ein bisschen frisch, aber das ist bei uns auch so. Aber sehr schöne Tage noch gehabt. Und letztes Jahr wiederum mit der Kollegin Mona war ich ja dort für einen Tourentipp. Und das war dieser relativ verregnete August, wo wir dann zwischendurch auch 8 Grad hatten und Regen. Und da hat man sich echt gefragt, ja, haben wir jetzt August oder ist schon, weiß ich nicht.
November.
Also, gut, aber am Tag drauf war es dann auch wieder schön. Also ja, aber Reisezeit, klar, ist vergleichbar mit Deutschland, absolut. Das war mein Tipp und für mich eben auch eine spannende Alternative, wenn es jetzt nicht immer Südtirol oder eben irgendwas in Deutschland sein muss, dann ruhig mal rüber nach Tschechien und sich nicht abschrecken lassen von diesen ganzen, hier gibt's die billigsten Zigaretten und Casino und Dragon Bazaar.
Die Fidschi-Märkte an der Grenze.
Ja, was einem da immer so entgegenkommt. Aber je weiter man von der Grenze wegfährt, desto besser wird das.
Okay, genau. Definitiv. Vielleicht kann ich dann auch noch einen kleinen Anfahrtstipp für die eben nicht in Bayern oder in Sachsen wohnen mit einer kürzeren Anfahrt, die also deine Idee durchführen wollen mit vielleicht 3-4 Tagen Tschechien, aber eine Woche Zeit haben. In Franken ist es auch sehr, sehr schön. Da kann man also, egal wo man von Deutschland aus losfährt, kann man das als Zwischenziel planen, zumal da schon teilweise, gerade in Oberfranken, die tschechische Kultur sehr ähnlich ist, was Essen und auch Bauwerke und so angeht. Da gibt es auch zum Beispiel sehr gute Motorradstrecken. Aber das ist ein anderes Thema, vielleicht fürs nächste Mal, dass man das als Nahziel aussucht.
Ja, genau. Und eins, das wollte ich vorher noch fragen, Thorsten, deine Buddy-Tour für alle, die jetzt da angefixt sind durch deine Beschreibung, wo kann man das nachlesen?
Die war in der Ausgabe 24 in diesem Jahr von Motorrad. Genau, die ist jetzt nicht mehr aktuell am Kiosk erhältlich, aber eben über unseren Shop, glaube ich, kann man sie nachbestellen. Oder wer Plus-Abonnent ist, ich glaube, der hat auch Zugriff auf viele Artikel, die in die Richtung gehen. Ob der jetzt reinkommt, kann ich nicht genau versprechen.
Genau, und zu dem Thema Piemont, Markus, gibt es doch auch die passende Ride-Ausgabe.
Da gibt es jetzt tatsächlich eine auch mit Thorstens Hilfe sehr aufwendig produzierte Ride-Ausgabe, die erscheint am 11. Dezember 2024, ist die Nummer 23, Ride Nummer 23 mit dem Schwerpunktthema Piemont-Ligurien. Also wirklich, ich muss dann auch nochmal das absolut unterstreichen, was Thorsten gesagt hat, und hinzufügen, dass auch weiter südlich, also von der Region, wo er unterwegs war, im Piemont ebenfalls unfassbar reizvolle Landschaften warten, vielleicht nicht mehr ganz so bergig, aber immer noch hügelig genug und kurvig genug, touristisch völlig unberührt, verschlafene italienische Dörfchen mit der von uns so geliebten italienischen Laissez-faire-Kultur und dann noch weiter südlich natürlich die Küstengebirge Liguriens, auch absolut einzigartig zum Fahren und touristisch ebenfalls nicht überlaufen, im Gegensatz jetzt, sag ich mal, zum Austertal oder zur ligurischen Küste mit den Städten dann und Fischerdörfchen, so wie Cinque Terre oder San Remo. Das sollte man in der Hauptsaison vielleicht nicht unbedingt anstreben. 30 Kilometer weiter nach Norden ist die Welt wieder komplett, auch während der Hauptsaison, in Ordnung. Und dann kann ich diese Gebiete, also Ligurien und vor allen Dingen Piemont, nur wärmstens empfehlen. Und schaut mal in die neue Ride, Nummer 23, EVT, 11. Dezember.
Genau, gibt es auf jeden Fall genügend Anregungen für nächstes Jahr.
Genau.
Genau, dann sind wir jetzt schon für diese Folge am Ende. Danke für eure Zeit, danke da draußen fürs Zuhören. Und dieses Thema Reisetipps, das werden wir jetzt übrigens in diesem Format auch fortsetzen. Nächstes Mal gibt es dann aber natürlich auch andere Kategorien oder Themen. Und wenn ihr noch mehr Tipps für diese kalte und dunkle Jahreszeit braucht, dann könnt ihr gerne mal auch in Folge 61 reinhören, wo wir uns in gleicher Besetzung darüber unterhalten, wie wir persönlich überwintern. Ihr werdet euch erinnern, Markus, dein Freuraum.
Genau.
Dem Stichwort als Cliffhanger, genau. Und für Vorschläge und Feedback erreicht uns auch immer über die Kommentarfunktion oder unter podcast@motorradonline.de. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ciao.
Tschüss. Ciao. Gute Tschüss. Fahrt.